Eine gesegnete neue Woche uns allen und Dankeschön. Und ich hoffe, ihr habt ein bisschen mehr Schlaf gehabt als ich. Ich habe die extra Stunde nicht gemerkt, aber Gott wird uns behilflich sein heute Morgen. Dieses letzte Thema jetzt von diesem Seminar anzuschauen. Ich freue mich, dass ihr nochmal alle gekommen seid. Sind jetzt noch die Übrigen der Übrigen da? Und den anderen Übrigen müsst ihr dann davon erzählen oder es weitergeben. Und wir werden heute Morgen ein spannendes Thema haben. Ein Thema, was teilweise sehr, sehr umstritten ist, wenn man über Vollkommenheit spricht. Mein Wunsch und Gebet ist es aber, dass auf Grundlage auch des Aufbaus des Seminars für denjenigen, der bereits am Freitag da war, dass wir am Ende heute Mittag sagen können, dass Vollkommenheit etwas ist, was wir erstmal richtig definieren jetzt, und dass das überhaupt gar keinen Druck macht, sondern dass es ein Privileg und ein Segen ist, in diese Erfahrung hineinzukommen. Und deshalb haben wir auch am Freitagabend, war mir das ganz wichtig, haben wir auch mit dem Thema Christus, unsere Gerechtigkeit begonnen, weil ich glaube, dass wenn man dieses Thema nicht als Grundlage nimmt, kommt man vielleicht bei diesem Thema jetzt heute ins Straucheln oder ins Stolpern, weil die Gefahr halt besteht, dass man sehr schnell natürlich wieder auf sich selber schaut und dann Angst bekommt und sich denkt, wie soll das möglich sein? Ich falle ja immer wieder in diesen Bereich und so weiter. Was mir ganz wichtig ist, wir werden heute nicht über Perfektionismus sprechen. Das ist etwas anderes. Soweit ich weiß, wie ich es gefunden habe, vielleicht habt ihr noch mehr Quellen, habe ich gesehen, dass Ellen White sehr wenig über Perfektionismus schreibt. Sie schreibt es einmal im Kontext über diese Holy Flesh-Bewegung, diese heilige Fleisch-Bewegung, ich weiß gar nicht, was es im Deutschen einen Begriff für gibt. Eine Bewegung, die es im Adventismus gab, die glaubten, dass sie nicht mehr sündigen können. Und das ist ein Riesenunterschied zu jemandem, der nicht mehr sündigen möchte. Also das heißt, wir sprechen heute nicht über Perfektionismus. Es ist ein Konzept, was die Bibel nicht kennt. Auch die 144.000 am Ende der Zeit, auch sie haben jede Möglichkeit, obwohl sie schon versiegelt sind, immer noch zu sündigen. Sie werden es nicht mehr tun. Gott weiß das, aber nur damit wir direkt die Luft daraus nehmen und schon mal wissen, darum geht es nicht. Wir möchten uns nun erstmal eine kurze Darstellung anschauen, wo wir sehen, dass die Bibel uns verschiedene Konzepte von Vollkommenheit aufzeigt. Die erste Vollkommenheit, die die Bibel aufzeigt, ist eine, ich habe sie mal genannt, eine absolute Vollkommenheit. Das heißt, dass dort wirklich absolut überhaupt gar kein Fehler gemacht wird. Jede Entscheidung, die getroffen wird, ist richtig. Jeder Handgriff, der quasi angesetzt wird, ist richtig. Nur der Einzige, der mir einfällt, der absolut vollkommen ist, das ist Gott. Gott macht nie einen Fehler. Gott ist ein gerechter Gott und er weiß wirklich, wenn er irgendwo ansetzt oder eine Entscheidung trifft, dass das wirklich absolut ist. Das heißt auch, dass selbst die Engel im Himmel, die nicht gefallen sind, haben auch nicht diese absolute Vollkommenheit wie Gott. Weil wir wissen zum Beispiel, dass die Engel im Himmel, als Satan seine Lügen geschürt hat über Gott, dass auch eine größere Schar an Engeln diesen Lügen geglaubt hat und sie mit Satan abgefallen sind. Wir wissen aber auch von den treuen Engeln, dass sie auch zum Beispiel bis zum Kreuz gewisse Fragen hatten, die nicht ganz klar waren. Und wir natürlich haben auch nicht diese absolute Vollkommenheit. Aber was ich interessant finde, ist der Gedanke zu wissen, wenn ihr mal darüber nachdenkt, wir werden ja in alle Ewigkeit wachsen, oder? Im Himmel weiterhin. Das heißt, wenn ihr mal darüber nachdenkt, was für einen absoluten, allmächtigen Verstand Gott haben muss, dass wir, wenn wir in der Ewigkeit, wie wir uns das gar nicht vorstellen können, weil wir in diesem Zeitrahmen hier drin stecken, dass wir von Tag zu Tag zunehmen werden an Erkenntnis. Wir werden morgen schlauer sein, intelligenter, mehr über Gott wissen, Gott mehr lieben. Wir werden am nächsten Tag mehr und mehr. Und trotzdem, in aller Ewigkeit, kommen wir nicht an den Punkt, wo Gott ist. Man kann sich das gar nicht vorstellen. Es ist unglaublich, was für einem Gott wir dienen. Bis in alle Ewigkeit kommen wir niemals an diesen Punkt, wo Gott ist. Das werden wir selber wie Gott. Und er ist einfach, ich weiß nicht, ich überfordere euch jetzt. Man kann sich das natürlich nicht vorstellen, aber so ein bisschen kann man es erahnen. Was auch für mich heute ganz wichtig ist, zu überlegen in der Situation, wo ich vielleicht gerade stecke und ich nicht daraus weiß, wem ich da eigentlich diene. Ja, also es ist wirklich unvorstellbar und glaube ich im Allgemeinen, ich denke, da sind wir uns einig, dass der erste Tag wundervoll sein wird. Könntest du es nicht vorstellen, aber mal abgesehen jetzt gesagt, wie von diesem Rahmen, glaube ich trotzdem, dass der zweite Tag noch besser wird sein als der erste. Und ich glaube, dass der dritte Tag noch besser sein wird als der zweite. Und dass wir von Tag zu Tag in der Erkenntnis Gottes und in der Liebe zu Gott zunehmen werden und in der Liebe untereinander. Und es ist einfach unglaublich, was für einem Gott wir dienen. Und Gott ist der Einzige, der diese absolute Vollkommenheit hat. Nun, wenn wir über die Vollkommenheit unserer Natur sprechen, so haben wir ja gesehen in unserem Seminar, dass wenn wir geboren werden, kommen wir mit einer sündhaften Natur auf diese Welt. Wir haben hier keinen Einfluss drauf gehabt. Vorher hat uns keiner gefragt. Wir waren auf einmal da, mit diesem schlechten Equipment geboren. Können nichts daran ändern, das ist unsere Situation. Und die Bibel sagt auch, dass diese Situation so bleiben wird bis zur Wiederkunft. Das heißt, wir können an unserer sündigen Natur nichts machen, bis Jesus wiederkommt und uns einen neuen, verklärten Körper schenkt. Und ich freue mich auf Flügel. Wir werden auf jeden Fall schnell reisen können, wie auch immer das sein wird. Und umweltschonend werden wir reisen können, hä? Ohne Stau, oh ja. Und ohne lästige Wahlplakate. Na gut. Auf jeden Fall diese vollkommene körperliche Natur, dass wir wieder auch vom Kopf her ganz klar, von Gedanken klar gestellt sind, ist etwas, was wirklich erst bei der Wiederkunft geschieht. Wir können daran nichts tun. Gott tut dies. Wir hatten letztendlich also keine menschliche Entscheidung, haben wir hier auf dieser Seite. Jetzt haben wir gelernt, dass wenn ein Mensch in seinem Leben Christus akzeptiert, er sein Blut annimmt, er sich wirklich vollkommen Gott übergibt, dass er nichts von der Erkenntnis, von dem Licht, was er hat, zurückhält, sondern auch kein, wie wir gestern das definiert haben, dieses Wort mit diesem Gewohnheitsmuster, wenn er nicht irgendwo dran festhält an der Sünde und sich Gott ganz übergibt, so rechnet ihn Gott für 100% gerechtfertigt. Anders ausgedrückt, wie wir es gestern Morgen hatten in der Predigt, das heißt, wenn wir, jetzt nochmal theologisch gesagt, dass wenn wir neu geboren sind, wenn wir also gerechtfertigt sind vor Gott, vergeben und gerechtfertigt sind vor Gott und wir letztendlich Gott alles geben, also die Heiligung, dann ist das alles, was die Bibel uns sagt, was wir für die Erlösung brauchen. Das heißt, Gott fängt nicht an zu fragen, wie meine Erkenntnis war, wie meine Weisheit war, wie meine Erfahrung war, sondern Gott schaut nur, ob ich ihm wirklich alles übergeben habe und wirklich mit nichts zurückgehalten habe. Und Gott rechnet dies an und das sehen wir zum Beispiel auch bei dem Beispiel mit dem Schächer am Kreuz, mit dem Dieb. Der hatte keine Zeit mehr, irgendwie vom Kreuz runterzusteigen und dann noch in der Erfahrung, in der Gnade Gottes zu wachsen. Wir wissen, dass Jesus ihm gesagt hat, heute sage ich dir, du wirst mit mir einmal im Himmelreich sein. Kennen diese Situation. Ellen White, sie fasst es so zusammen, sie sagt, alle, die ernsthaft ihre Sünden bereut haben und durch Glauben das Blut Christi als ihr sühnendes Opfer beanspruchen, sind in den himmlischen Büchern mit ihren Namen als vergeben eingetragen, so sie Teilhaber der Gerechtigkeit Christi geworden sind und ihre Charaktere in Harmonie mit dem Gesetz Gottes befunden, so werden ihre Sünden ausgelöscht und sie selbst werden würdig des ewigen Lebens erachtet. Nun, diese Erfahrung, die der Schächer am Kreuz gemacht hat, ist aber eigentlich nicht die gewöhnliche Erfahrung, die ein Mensch macht. Wir können Gott danken, dass er wirklich bis zur letzten Sekunde versucht, einen Menschen noch zu retten. Und es ist unglaublich, was Gott für eine Geduld mit einem jeden Einzelnen von uns hat. Wenn wir sehen, wie Jesus selbst noch versucht hat, also schon am Kreuz hing, die Pharisäer immer noch zu retten. Es ist unglaublich, was Gott für eine Geduld hat. Aber Gott möchte, und die eigentliche Erfahrung, die der Mensch macht, ist nicht, dass wir unbedingt auf dem Todesbett erst unsere Entscheidung machen, sondern Gott möchte natürlich, dass wir vorher schon in die Erfahrung kommen und dann, dass wir in dieser Erfahrung wachsen zu Gottes Ehre. Wir schauen uns mal einen Text nur dazu an, wenn ihr mit mir mal in den Kolosserbrief schaut, in Kolosser Kapitel 1. In Kolosser Kapitel 1 und dort lesen wir ab Vers 9 bis Vers 11. Es gibt verschiedene Texte dazu, nur mal einen. Kolosser Kapitel 1 ab Vers 9. Paulus sagt: Deshalb hören wir auch seit dem Tag, da wir es vernommen haben, nicht auf, für euch zu beten und zu bitten, dass ihr erfüllt werdet mit der Erkenntnis, dieses Wort im Griechischen hier Epignosis, also eine vollständige Erkenntnis, seines Willens in aller geistlichen Weisheit und Einsicht. Mal kurz, bevor wir weiterlesen, glaubt ihr, dass Gott uns eigentlich manchmal mehr schenken möchte, als wir bereit sind, eigentlich aufzunehmen? Ja. Mit Sicherheit, oder? Dass Gott uns eigentlich mehr segnen will, wie wir uns manchmal selber im Weg stehen, oder? Okay, Vers 10. Damit ihr des Herrn würdig wandelt und ihm in allen wohlgefällig seid, in jedem guten Werk fruchtbar und in der Erkenntnis Gottes wachsend, mit aller Kraft gestärkt, gemäß der Macht seiner Herrlichkeit, zu allem standhaften Ausharren und aller Langmut mit Freuden. Das ist eigentlich die Erfahrung, wo Gott uns hinbringen möchte. Nun, wenn ein Mensch, ein gläubiger Mensch, ist mal egal von welcher Gemeinde, wenn dieser Mensch für Christus sich entschieden hat, er ist zu Gott gekommen, hat seine Sünde bekannt, Gott vergibt ihm und er geht seinen Weg mit Gott. Wir wissen natürlich, dass Gott in unserer Erfahrung, ich denke, das hat jeder von uns, kann davon Zeugnis geben, dass Gott immer mehr Erkenntnis auf dem Weg gibt. Was wäre jetzt, wenn ein Mensch, ich nehme jetzt nur mal ein Beispiel heraus, ihr könnt auch ein anderes wählen. Sagen wir mal, ich nehme mal meinen Fall. Ich bin katholisch aufgewachsen, habe ich euch erzählt. Ich habe mit 17 Jahren das erste Mal die Adventbotschaft gehört. Oder bin damit bekannt geworden so langsam, habe angefangen in der Bibel zu studieren und irgendwann kam das Thema, es war bei mir relativ schnell, aber irgendwann kam das Thema mit dem Sabbat. So, wenn ein Mensch, wie gesagt, ihr könnt auch ein anderes Thema nehmen, ich nehme jetzt mal den Sabbat. Wenn ein Mensch das Licht bekommt über den Sabbat und wissen, dass es Teil der 10 Gebote ist, also eigentlich Gottes 10 Versprechen, die er an uns gibt, und gerade besonders der Sabbat ist ja ein besonderes Thema, weil Gott ja versprochen hat, dass er einen besonderen Segen auf diesen Tag gelegt hat und er uns besonders segnen möchte und eine besondere Beziehung an diesem Tag mit uns will. Was ist mit einem Menschen, der Erkenntnis über diesen Tag bekommt? Und das sieht natürlich jetzt nur Gott, das können wir nicht wissen. Aber Gott sieht, dass dieser Mensch ihm das wirklich ins Herz gegangen ist. Er das wirklich verstanden hat, worum es geht. Nicht jetzt an der Oberfläche, weil ich ihm das jetzt erzählt habe oder so, du solltest den Sabbat halten und er sagt dann ja keine Ahnung, sondern wenn einer wirklich die Überzeugung bekommen hat vom Heiligen Geist, dass der Sabbat Gottes Ruhetag ist. Ist dieser Mensch, wenn er diesen Tag dann ablehnt, ist dieser Mensch noch Gott übergeben? Ist er nicht mehr, du hast recht. Dieser Mensch, das klingt für uns manchmal ein bisschen schwierig und hart jetzt in dieser Situation erstmal, aber dieser Mensch, der sagt dann vielleicht, okay, Moment, ich bin doch bis heute mit Gott gegangen und jetzt willst du mir sagen, dass ich nicht mehr an Gott übergeben bin. Also wie gesagt, wirklich, wenn ein Mensch das vollkommen das verstanden hat, ja, und dann bewusst ablehnt, wie gesagt, was nur Gott sehen kann. Die Bibel zeigt uns, wir werden das gleich noch sehen, dass Gott lässt ja immer mehr Licht auf unseren Weg scheinen. Es ist ja ein Prozess. Und in zum Beispiel Johannes 16, Vers 12, da sagte Jesus auch zu den Jüngern, dass er ihnen gerne mehr sagen würde, aber sie es jetzt noch nicht ertragen können. Das heißt, Gott führt uns schrittweise, weil er uns ja immer mehr frei machen möchte. Und die Bibel zeigt uns auch, dass der Sabbat gerade in der Endzeit, wenn wir uns Hebräer 4 anschauen oder dann Offenbarung, sehen wir sehr deutlich, dass der Sabbat eigentlich ein Zeichen ist, um wirklich Abstand zu nehmen von meinen eigenen Werken und vollkommen in Gott zu ruhen, dass er mich alleine rettet. Und deshalb wird auch am Ende der Zeit das Siegel Gottes, wie es in der Offenbarung beschrieben ist, der Sabbat Ausdruck dessen ist, im Gegensatz zum Mahlzeichen des Tieres, dass ich wirklich in Gott ruhe. Weil die Bibel sagt, dass die, die das Mahlzeichen des Tieres annehmen werden, dass sie Tag und Nacht keine Ruhe finden werden. Nun, Gott tut dies jeden Tag. Er geht mit uns, er möchte uns segnen, weiter frei machen. Er möchte, dass wir zu seiner Gnade und zu seiner, dass wir zu seiner Herrlichkeit wachsen. Und Gott gibt quasi, wenn man, ihr kennt das, wenn man einen Stein ins Wasser wirft, dann zieht der Kreise, ne? Auch dieses Lied. Und das heißt, dieses Licht, was Gott auf dem Weg scheinen lässt, soll quasi von Tag zu Tag, wird das größer. Ja? Wir werden stärker im Glauben, wir können irgendwann Sachen überwinden, wo wir vielleicht vor 5 Jahren noch gedacht haben, wie soll das denn möglich sein? Weil man sehen wir immer mehr, wir verstehen, ich sage es mal so, die Methodik des Glaubens auch. Ja? Was es bedeutet, nach Prinzipien zu leben und all diese Dinge. Also das heißt, Gott tut das konstant, er lässt dieses Licht auf meinen Weg scheinen und Gott erwartet quasi, dass je mehr diese Kreise sich ziehen, dass ich auch dementsprechend darauf reagiere und immer wieder mich neu übergebe. Das ist ja auch, das, wie Paulus drückt das anders aus, ich sterbe täglich. Ja? Das ist ja das, dass ich mich weiter, dass ich Gott immer wieder neu vertraue, dass das Licht, was er jetzt auf meinen Weg scheinen lässt, dass ich sagen kann, ja Gott, du bist die Liebe, ich vertraue dir und du möchtest das Wollen und Vollbringen in mir bewirken. Ihr kennt sicherlich diese Aussage von Ellen White, wo sie schreibt, dass Heiligung ein Lebenswerk ist. Ja? Und früher habe ich immer so ein bisschen gedacht, okay, Heiligung ist ein Lebenswerk, das heißt also, ich stehe jetzt heute hier
und irgendwann am Ende meines Lebens denkt man, jetzt ist man vollkommen geheiligt. Ja? Es bedarf quasi...
Ja, ich bewege mich nicht so viel. Es bedarf, ich muss kleine Schritte machen. Es bedarf also quasi ein Leben lang, bis ich dann quasi vollkommen geheiligt bin. Ja? Versteht ihr, was ich meine? Aber was sie eigentlich meint damit, ist ja nicht, dass ich diese Lebensspanne brauche, sondern dass die Kreise sich einfach jeden Tag weiterziehen. Ja? Jeden Tag, wo Gott mir einen neuen Atem schenkt und ich zu seiner Herrlichkeit leben darf, erlaubt Gott, dass er mehr Licht auf meinen Weg scheinen lässt und jeden Tag aufs Neue möchte Gott, dass ich mich übergebe und dass diese Heiligung fortgeht. Ja? Wenn wir zum Beispiel an Henoch denken, was sagt die Bibel, wie lange ist er mit Gott gewandelt? 300 Jahre. Was ist dann mit ihm passiert? Secret Rapture, hä? Geheime Entrückung. Nein, war keine... Auf jeden Fall, Henoch ist aufgefahren in den Himmel. Wir müssen uns überlegen, denken da manchmal gar nicht so drüber nach, was es bedeutet. Er ist 300 Jahre mit Gott gegangen. Wir stellen uns manchmal vor, okay, Henoch, der ist einfach 300 Jahre ist in die Gemeinde gegangen, hat ein bisschen Missionsarbeit gemacht. Wissen wir, was das bedeutet, dass er 300 Jahre mit Gott gegangen ist und Gott ihm sagte, dass er, wie heißt es nochmal im Deutschen, dass er Gott gefällig war? Hat er das Ziel erreicht, oder? Gott sagte zu ihm, schau mal, wenn ich dich anschaue, ich sehe nur noch mich selber in dir wiedergespiegelt. Henoch hatte einen Punkt erreicht, wo er komplett das Licht ausgelebt hat, was Gott für ihn vorgesehen hatte. Und der Gott so wiedergespiegelt hat, dass Gott sagen konnte, schon zu seinen Lebzeiten, dass er ihn zu sich nehmen kann. Und wir wissen, dass Henoch auch ein Beispiel ist, ein Symbol für die 144.000 am Ende der Zeit. Aber Gott möchte quasi, dass unsere Entwicklung in unserer Charakterreife, nenne ich es jetzt mal, zunimmt. Das heißt, meine Übergabe, Ja, ich wachse jeden Tag mit Gott. Ich lebe jetzt heute, Gott lässt Licht auf meinen Weg scheinen. Ich halte nichts zurück, ich übergebe mich an Gott. Durch den Tag kommt nächster Tag, nächster Tag, nächster Tag. Das heißt, Gottes Ziel ist es nicht nur, dass meine Übergabe jeden Tag vollkommen ist, dass wenn ich jetzt tot umfallen würde, ich gerettet wäre, ja, dass ich vollkommen, ich bringe euch gleich noch Beispiele, vollkommen in seinen Augen bin, sondern das Ziel, was Gott mit uns hat, ist, dass er nicht nur eine vollkommene Übergabe jeden Tag möchte, sondern dass er uns an einen Punkt bringen will, wo Henoch war. Dass wir ihn vollkommen widerspiegeln. Dass da, wie ich euch gestern erklärt habe, dieses Beispiel, da kein Rattenschwanz mehr ist. Ja? Dass wirklich Sünde komplett aus dem Leben des Menschen raus ist und der Mensch absolut Gott in Selbstlosigkeit widerspiegelt. Es gibt ein Bild, was Ellen White dazu gebraucht, wo sie dieses Bild beschreibt mit der Pflanze. Ihr kennt das vielleicht, ja? Dass die Pflanze in jedem Stadium, wie es wächst, dass es immer vollkommen ist. Ja? Das heißt, wenn die kleine Pflanze dort ist, sagen wir mal eine Tomatenpflanze, haben wir bei uns im Garten gehabt, und dann ist die Pflanze am Anfang so, und dann ist sie vielleicht schon ein bisschen größer, er trägt aber noch keine Früchte, kriegst du langsam die Blüten. Und irgendwann kommen vielleicht die kleinen Tomaten dran und die sind dann noch ganz grün am Anfang. Und so in diesem Zustand, wie ich hier zum Beispiel die Tomatenpflanze mit den grünen Tomaten sehe, sagt sie, in jedem Zustand, wie ich auf die Pflanze schaue, ist sie vollkommen. Ja, sie hat das Licht, was sie hatte, ausgelebt. Ja, die Pflanze kann aber, wenn sie mehr Sonnenlicht bekommt, wird sie irgendwann schöne, hoffentlich große, saftige Fleischtomaten zum Beispiel haben. Ja? Wir verstehen das Bild. Das heißt, die Pflanze kann vollkommen sich sozusagen der Sonne hingegeben haben, hält nichts zurück, sie lässt einfach auf sich scheinen. Ja? Sie versucht sich auch nicht hochzuziehen, sie lässt sich einfach ziehen und lässt sich einfach wachsen durch die Sonne. Aber sie kann an einen Punkt kommen, dass sie wirklich vollkommen reif ist und wo der perfekte Tag ist, wo du die Frucht pflücken kannst. Das heißt also, die Pflanze, oder auf uns übertragen, wenn ich heute das Licht, was ich heute auslebe und Gott und wirklich nicht an Sünde festhalte und es nicht zurückhalte vor Gott, ich bin in Gottes Augen heute vollkommen und gerettet. Wenn ich jetzt gleich nach Deutschland fahre und hätte einen Autounfall, wäre tot, aber ich habe mich Gott ganz gegeben, sieht Gott mich als vollkommen vor ihm an. Und das ist ganz wichtig, dieser Punkt, dass wenn wir über Vollkommenheit sprechen, dass wir manchmal so im Kopf haben, als ich jetzt zum Beispiel gestern noch oder vorgestern gesagt habe, wir sprechen über Vollkommenheit, dann denken wir manchmal schon direkt so an dieses Absolute. Ne? Und denken wir so, okay, wenn ich das jetzt nicht schaffe, bin ich verloren. Aber das meint es nicht. Es meint, dass Gott die vollkommene Übergabe erwartet, jeden Tag sowieso. Das heißt, jeder Mensch, der im Himmel sein wird, wird vollkommen sein. Also nicht dann erst im Himmel, sondern er wird, da aufgrund, dass er gerettet war, jeder Mensch muss vollkommen sein nach dem Grad, nach dem Licht, was Gott ihm gegeben hat. Und wir wissen von den Schriften von Ellen White, dass Menschen im Himmel sein werden, die noch nie von Jesus gehört haben. Ja? Aber weil sie aufgrund des Wirken des Heiligen Geistes das umgesetzt haben in ihrem Leben, wo sie die Erkenntnis drüber hatten. Und das ist gut so und das ist fair so, weil Gott will ja jeden Menschen retten. Er will ja nicht, dass einer verloren geht. Aber das Ziel ist, dass Gott quasi uns zu dieser vollkommenen Charakterreife führen will. Wir werden das gleich noch biblisch belegen. Wir haben gesehen, wenn wir weiter jetzt über Vollkommenheit dann sprechen, ich zeige euch das nochmal gerade an der Leinwand, wir haben also gesehen, dass wenn Sünde in unser Leben kommt und wir Schuld auf uns laden durch eine sündige Entscheidung, Gott möchte dies natürlich in unserem Leben hinwegnehmen und möchte uns quasi, wie ich es gerade erklärt habe, zu der Vollkommenheit führen, dass wir durch eine vollkommene Hingabe. Das Ziel, was Gott aber, wie gesagt, hat, ist, dass er nicht nur vollkommene Hingabe von uns möchte, sondern dass eine vollkommene Charakterreife in unserem Leben geschieht, damit die Erfahrung, die Jesus durchgemacht hat, dass diese Erfahrung in seinen Jüngern auch zu sehen ist. Und der Schlüssel, das Interessante und Wichtige dabei ist, dass der Schlüssel hier auf dieser Ebene vollkommen in unserer Hand liegt. Und das ist gut. Wir können, natürlich, wir haben gelernt, Gott muss die Arbeit in uns machen, aber ich muss mich ja trotzdem jeden Tag entscheiden. Ich muss mit Gott zusammenarbeiten. Ich kann jetzt nicht auch nur sagen, okay, ich habe verstanden, Gott muss das alles in mir machen, ich tue jetzt nichts mehr. Ich muss trotzdem, wenn ein Sportler, Paulus nimmt ja auch dieses Bild, wie der Sportler trainiert, wie er sich vorbereitet, wie wir darüber gesprochen haben, Gott hat einen Rahmen gegeben. Er hat gesagt, zum Beispiel, ich möchte, dass ihr einen gesunden Lebensstil habt. Ich möchte, dass ihr euch bitte das anhört und nicht das anhört. Alles Dinge, die Gott in einen Rahmen gegeben hat, damit wir quasi hier wachsen können. Ich muss mich also entscheiden, was ich möchte. Und Ellen White, sie sagt, ihr kennt auch diese Aussage, ich glaube, es ist aus Schritte zu Jesus, wo sie sagt, das alles hängt ab von unserem Willen. Genau. Es hängt alles von unserem Willen ab. Es ist wirklich, lasse ich meinen Willen quasi bestärken durch Jesus oder nicht? Entscheide ich mich, Gott hier zu übergeben in diesem Bereich oder nicht? Und es ist wunderbar. Ich glaube, dass wir schon an diesem Punkt eigentlich sehen, dass Vollkommenheit kein Krampf sein muss, sondern eigentlich ein absoluter Segen ist. Weil darf ich euch mal fragen, wer will nicht frei werden von Sünde? Also ich möchte gerne jegliche Sünde weghaben, weil ich weiß, je lange ich noch selbstsüchtig bin, das ist nicht schön. Wenn du immer noch das Verlangen hast, dass du das größere Stück Kuchen beim Potluck willst wie dein Gegenüber, du hast keine Freiheit in dir drin. Wenn du aber die Freiheit hast, dass du dem anderen das gönnst, was gibt's Besseres, oder? Wenn du sagst, ich brauche das gar nicht. Schön, wenn ich auch ein Stück bekomme, aber ich freue mich viel mehr, wenn der andere es bekommt. Ich bin nicht an diesem Punkt, aber ich weiß, dass Gott mit mir und mit uns allen arbeitet, wenn wir uns entscheiden. Und deshalb möchten wir die zwei Fragen nun erörtern, die ich jetzt gerade, ich sage es mal so, jetzt hier behaupte. Lehrt die Bibel wirklich diese vollkommene Charakterreife? Ich nenne es mal in einem anderen Begriff. Lehrt die Bibel Sündlosigkeit, dass Sündlosigkeit möglich ist? Die zweite Frage nach einer kurzen Pause, die wir dann haben werden, wird sein, wenn meine vollkommene Hingabe an Christus absolut ausreichend ist für meine Erlösung, warum soll ich mich mit vollkommener Charakterreife überhaupt beschäftigen? Wir werden es dann nachher noch auflösen. Ne? Aber die erste Frage, da werden wir uns jetzt gerade ein bisschen mehr Zeit für nehmen, ihr könnt eure Bibeln bitte aufschlagen, wird sein zu schauen, lehrt die Bibel wirklich diese vollkommene Charakterreife? Schauen wir uns das mal an. Und jetzt ist eigentlich eine gute Zeit, dass wenn ihr die Gewohnheit habt, euch Texte in der Bibel zu markieren. Ich benutze zum Beispiel immer die Farbe grün, wenn ich Verheißungen finde. Vielleicht habt ihr eine andere Farbe dafür oder macht es irgendwie auf eine andere Art und Weise. Wir gehen jetzt ein paar Texte durch, die wir uns eigentlich merken sollten, am besten auswendig lernen. Weil sie ganz praktische Texte sind, die uns Gottes Versprechen geben, vor allen Dingen gerade in schwierigen Situationen, wo wir vielleicht sehr stark versucht sind. Gebt mir mal zuerst in das Buch Judas. Judas, und dort lesen wir den Vers 24. Judas, Vers 24. Dort heißt es: Dem aber, der mächtig genug ist, euch ohne Straucheln zu bewahren. In anderen Übersetzungen heißt es, der euch vom Fallen bewahren kann und euch unsträflich mit Freuden vor das Angesicht seiner Herrlichkeit zu stellen. Das heißt, Gott möchte uns nicht einfach nur vergeben, sondern wenn er uns vergibt und rechtfertigt, möchte er uns auch befähigen. Das heißt, wenn Gott jetzt hier sagt, dass er mich immer vom Straucheln, vom Fallen bewahren kann, wessen Schuld ist es dann, wenn ich falle? Meine eigene, oder? Gott hat versprochen, er sagt hier, dass er mich immer, dass es ihm möglich ist, mich immer vom Straucheln zu bewahren. Aber jetzt denken wir wieder zurück an unser Hamsterrad und unsere Erfahrung, wie sie oft ist, und denken, ja, gut, die Bibel sagt das zwar, aber ich weiß nicht. Wo ist das Problem? Glaube. Ganz schlicht und einfach. Es ist wirklich, erinnert euch noch an das erste Zitat, was wir am Freitag da waren. Da haben wir gelesen, ziemlich am Anfang, dass der, dass Glauben zu kultivieren das Wichtigste ist in unserem Leben. Glauben zu haben in die Verheißungen, dass Gott, wie er hier sagt, er kann mich wirklich vom Straucheln bewahren. Gehen wir in 2. Petrus, wir lesen gerade ein paar Texte. 2. Petrus, Kapitel 2. 2. Petrus, Kapitel 2, Vers 9. So weiß der Herr, die Gottesfürchtigen aus der Versuchung zu erretten, die Ungerechten aber zur Bestrafung aufzubewahren für den Tag des Gerichts. Gott weiß, wenn wir nicht wissen, wie komme ich jetzt aus der Situation heraus, darf ich mich daran erinnern, dass Petrus hier durch den Heiligen Geist mir verspricht, dass Gott weiß, wenn ich gottesfürchtig lebe, wie Gott mich aus dieser Versuchung herausholen kann. 1. Korinther Kapitel 10, Vers 13. Es hat euch bisher nur menschliche Versuchung betroffen, Gott aber ist treu. Er wird nicht zulassen, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern er wird zugleich mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen, sodass ihr sie ertragen könnt. Ist das nicht ein schönes Versprechen? Zu wissen, dass wenn die Versuchung da ist, ich muss mir wirklich, wenn ihr euch jetzt diese Tür da hinten vorstellt, wo dann, jetzt hier nicht, aber wo dann vielleicht so ein Exit-Zeichen drauf ist, ein Ausgangszeichen, ich kann wissen, egal, wenn diese Versuchung da kommt und Satan auf diesem Schwanz rumtritt, wie ich euch gestern erklärt habe, für die, die jetzt gestern nicht mehr da waren, ich hatte gestern erklärt, dass wenn wir uns Sünde hingegeben haben, wächst quasi bei uns wie so ein Rattenschwanz, wo Satan immer wieder drauftreten kann, weil er weiß, dass wir schwach geworden sind in der Vergangenheit dort und er uns in diesen Bereichen versuchen kann. Das heißt, ich kann wissen, dass wenn die Versuchung da ist, darf ich Glauben haben, da ist ein Ausweg. Satan kann mich nicht zur Sünde zwingen. Aber wiederum, der Schlüssel auch hier ist wirklich zu glauben. Und wenn wir auf unsere Knie gehen und wirklich mit Gott ringen, wenn wir das wirklich praktizieren würden mehr, es ist schwierig, auf den Knien zu rebellieren. Wirklich durchzuhalten. Ich erzähle euch gleich ein Beispiel dazu. Die Frage, die ich aber stellen möchte, wenn es immer einen Ausweg gibt, wie viel Sünde muss dann noch bleiben?
Theoretisch null.
Und auch praktisch. Praktisch können wir uns entscheiden. Aber der Glaube, wenn Judas 24 sagt, ich kann nicht vom Straucheln bewahren, da ist immer ein Ausweg. Aber merkt ihr jetzt schon, dass wir manchmal diese Texte nicht mit Glauben lesen? Es ist so. Wenn wir ganz ehrlich, ich sage euch auch aus meiner eigenen Erfahrung, es ist unsere Entscheidung, wenn wir uns von Gott trennen. Es muss nicht sein. Gott kann uns bestärken. Und das ist für mich Evangelium und kein Krampf. Sondern es ist ja schön zu wissen, hey, ich muss der Sünde nicht dienen. Ich kann Gott in Freiheit und in Liebe dienen. Wir haben Beispiele dafür in der Bibel, wo wir sehen, wie Elia, hatte Elia die Verheißung, dass der Regen wiederkommt? Hatte er, oder? Gott hat es ihm versprochen, der Regen kommt wieder. Was musste Elia tun? Oder was hat er getan? Warten, geduldig sein und beten. Könnt ihr euch vorstellen, wie vielleicht manche Leute, ich weiß nicht, ob manche Leute den gesehen haben, beobachtet haben, haben gedacht, ist er bescheuert? Jetzt betet er. Dann betet er wieder, dann schickt er wieder seinen Knecht und sagt, schau mal, geh mal gucken, ob die Wolke endlich kommt. Und ein drittes Mal und schickt er ihn ein viertes Mal und ein fünftes Mal und ein sechstes Mal. Irgendwann denkst du, Moment mal. Und wir müssen auch hier an dem Punkt aufpassen, auch hier kann man in eine gewisse Art von Werksgerechtigkeit hineinkommen, weil ich jetzt meine, ich kann jetzt Gott erzwingen, aber er hat ja dieses Versprechen gehabt, oder? Das heißt, wenn Gott mir dieses Versprechen bewusst in der Bibel gibt, ich kann das jetzt nicht erzwingen, weil ich sage, ich will unbedingt diese Frau dort heiraten und bete nur lange und hart genug, bis ich Gott quasi endlich überzeugt habe, dass diese Frau die richtige Frau für mich ist. So funktioniert das natürlich nicht. Gott ist kein Wunschautomat. Gott ist zu vollkommen, um uns alles zu geben. Aber Elia hatte die Verheißung und weil er das wusste, hat er durchgehalten. Er hat gesagt, das kommt. Das heißt, wenn ich hier lese, in einer Situation mich befinde und sage, Gott kann mich vom Strauchen bewahren. Durchhalten. Der Punkt kommt. Ich erzähle euch jetzt gleich eine Erfahrung. Lass uns noch einen Text lesen. Oder Wenn wir auch an Jesus selber denken, im Garten Gethsemane, oder? Dreimal, bis er bekräftigt wurde, bis Gott einen Engel schickte. Geht mit mir mal in 2. Korinther noch. 2. Korinther Kapitel 10. Dort lesen wir Vers 4 und 5. Wenn ihr es nicht unterstrichen habt, unterstreicht es euch. Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich. Wir kämpfen nicht mit unseren eigenen, sagt Paulus auch eigentlich, wir müssen nicht mit unserer eigenen Kraft kämpfen, sondern mächtig durch Gott. Und mir gefällt das, wie das hier ausgedrückt ist, zur Zerstörung von Festungen, sodass wir Vernunftschlüsse zerstören und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt, und jeden Gedanken gefangen nehmen zum Gehorsam gegen Christus. Was meint ihr? Hat Jesus jeden Gedanken, der nicht in Harmonie mit Gott war, in Gefangenschaft gebracht? Bin mir sehr sicher, dass er das getan hat. Dass er all das an Gott übergeben hat. Und wir dürfen das gleiche Resultat haben. Deshalb haben wir gestern Nachmittag über die Natur Jesus studiert. Deshalb verstehen wir, warum dieses Thema so wichtig ist. Und es gar nicht darum geht, jetzt im Endeffekt jedes einzelne Detail wissen zu müssen, wo war Jesus da jetzt versucht, wo war er nicht versucht, was hat ihn abgestoßen, was nicht so sehr, interessiert gar nicht. Der Fokus, den wir haben können, ist zu wissen, dass Jesus auf einer Ebene war, dass er in allem versucht worden ist wie ich und wie du, und zu wissen, dass Jesus eine Natur hatte, in der er vollkommen überwunden hat. Und das gibt mir Trost. Übrigens, wenn ihr euch den Text nochmal anschaut, sagt der Text, dass jeder schlechte Gedanke weggenommen wird. Verspricht es nicht, oder? Gott verspricht es nicht, dass jeder schlechte Gedanke, dass kein schlechter Gedanke aufkommen kann. Das verspricht es hier nicht. Wir werden wahrscheinlich bis zur Wiederkunft Jesu da sein. Aber die Frage ist, wie ich das an Gott übergebe. Wir wissen auch, dass die 144.000, obwohl sie schon versiegelt sind und es nicht wissen, werden sie trotzdem Zweifel haben, oder? Haben sie Gott sich jetzt alles übergeben? Sie werden trotzdem Kämpfe haben, wenn die Angst in Jakob kommt. Aber sie werden diese Gedanken an Gott wieder übergeben. Werden Sieg weiter halten in diesem Moment, bis Jesus wiederkommt. Nun, Psalm 55, 15. Was heißt es dort?
Notrufzahlen.
Ach so, der Notrufzahlen, ja. Rufe mich an in der Not, ne? Genau. Ich habe vor einigen Jahren, vielleicht ein paar von euch haben die Erfahrung schon mal gehört im Internet, aber ich erzähle sie eigentlich immer gerne. Ich habe vor einigen Jahren, als ich mich bekehrt hatte, aus der Welt kam zu Christus, hat mir Gott an einem gewissen Punkt deutlich gemacht, und ich bin Gott dankbar, dass ich heute in aller Freiheit darüber reden kann. Ich schäme mich nicht deswegen. Hätte mich früher in Boden geschämt, sowas von vorne Menschen zu erzählen. Aber weil Gott mich frei gemacht hat, ich schäme mich heute nicht mehr dafür zu sagen, dass ich halt, als ich aus der Welt kam, sehr stark mit Pornografie zu tun hatte und mit Selbstbefriedigung. Und Gott hat mir an einem gewissen Punkt, das war eigentlich relativ schnell in meiner Erfahrung, deutlich gemacht, dass das nicht in Harmonie ist mit Gottes Willen. Wenn einer mehr zu wissen will, kann ich das nachher noch mehr erklären, das möchte ich jetzt nicht ausführen. Aber Gott hat mir aufs Herz gelegt, gezeigt, Timo, das ist nicht in Ordnung. So habe ich musste ich eine Entscheidung treffen. Mein Computer war voll mit dem Zeug und habe den, muss ich ehrlich sagen, den schweren Schritt für mich getan, hinzugehen und diese Ordner von meinem Computer zu löschen. Das war echt nicht einfach, muss ich euch ehrlich sagen. Und es war nicht so, dass ich danach komplett frei war und dachte so, oh, jetzt habe ich überhaupt kein Verlangen mehr, das zu tun. Durch Gottes Gnade habe ich tatsächlich schaffen können, dass ich ab diesem Tag nie wieder mir so etwas angeschaut habe. Aber ihr könnt euch vorstellen, dass das Kopfkino sehr stark geworden ist. Wenn du dich jahrelang schon mit frühem Alter darauf trainiert hast, dein Kopf ist voll mit dem Zeug. Und so kamen auch diese Gedanken immer wieder, und der Satan wusste das natürlich, für ihn war es leicht, auf diesen Rattenschwanz zu treten, ja, weil er wusste, dass ich schwach dort bin. Und so hatte ich aber Gott quasi so gesagt, ich möchte das nicht mehr tun, ich verstehe so langsam, dass das dass Sexualität wirklich in die Ehe gehört und dass Sexualität etwas ist, wo ich dem anderen dienen soll und nicht mir selber. Und das ist ein ganz spannendes, interessantes Thema, aber führe ich jetzt nicht weiter aus. Und habe aber einfach festgestellt für mich, dass das nicht in Ordnung ist. Und dann habe ich mit Gott gerungen und habe dann selber, habe natürlich gebetet und habe dann mal, ich sag mal so, geschafft, mal das 10 Tage lang nicht zu tun. Und da war ich echt happy, dachte so, wow, 10 Tage lang nicht. Und früher gab es Tage, wo ich das öfter an einem Tag gemacht habe. Und dann bin ich aber wieder gefallen. Und dann dachte ich, so war ich schon so ein bisschen stolz auf mich, wenigstens mal 10 Tage. Aber hatte noch nicht so richtig erkannt, wie heute, diese wirkliche Überzeugung gehabt zu haben, dass es wirklich sündhaft ist, was ich dort tue. Und dann waren es mal 3 Wochen, dann war es mal 1 Monat, dann ging es sogar mal 3, 4 Monate. Und dann kam irgendwann immer wieder, kam auf einmal wie wirklich auch in Situationen, wo du gar nicht drüber nachdenkst, wo du vielleicht gerade im Auto fahren bist oder sonst irgendetwas, ist gar nicht durch irgendwas ausgelöst worden, weil du es gesehen hast, aber auf einmal kam wieder, ich nenne das mal so, wie so eine Käseglocke, die über dich kommt, auf dich gestülpt wird und puff! Und du denkst so, wow, wo kommt das denn jetzt her? Ja? Und so ein starker Drang war da, das wieder zu tun. Ich weiß nicht, ob das jede Frau jetzt so nachvollziehen kann. Ich weiß, dass Frauen auch immer mehr Probleme damit haben. Es ist nicht mehr eine Männersache, schon seit Jahren nicht mehr. Es gibt viele Frauen, die sich mittlerweile Pornografie anschauen. Aber es ist etwas für einen Mann, was wirklich, kann ich nur einfach sagen, sehr, sehr, sehr versklavend ist. Du wirst wirklich bestimmt durch diese Sache. Und du siehst eigentlich fast keine Lösung, da rauszukommen. Und jedes Mal, wenn ich gefallen bin und habe es dann wieder getan, ich habe mich dann immer versucht, irgendwelche Ausreden zu suchen, mich ein bisschen zu trösten. Und dann gibt es ja so Sachen wie, ja, du hast ja keine Frau und so Geschichten. Das sind auch mal Sachen, die mir Leute manchmal schreiben, Adventisten. Dann denke ich so, Junge, Junge. Naja, auf jeden Fall, es gab einen Moment dann, wo auf einmal wieder diese Käseglocke kam. Und ich war gerade irgendwie unterwegs am Spazieren bei uns in den Weinbergen und aus dem Nichts auf einmal Käseglocke, puff! Ich dachte so, oh, jetzt musst du schnell nach Hause gehen. Bin nach Hause gegangen, wusste aber eigentlich schon und habe auch schon zu gebeten und dachte so, nee, ich will das jetzt nicht tun, eigentlich schon wieder. Jetzt warst du so lange Abstinenz davon. Dann habe ich angefangen zu beten. Habe mich hingekniet. Und irgendwann kamen mir diese Gedanken, was ich euch auch schon erzählt habe, Sünde ist ein Betrug. Hab mir gedacht, Moment mal, so wie diese Käseglocke jetzt gekommen ist und auf einmal auf mir drauf saß, aus dem Nichts, es muss doch möglich sein, dass diese Käseglocke wieder weggeht. Das Evangelium muss doch praktisch sein. Du kniest jetzt, du betest und betest. Gott hat dir verheißen, dich frei zu machen. Und habe ich angefangen, noch zusätzlich geistliche Lieder zu singen. Und ich habe mir vorgestellt, dass wenn ich am Singen bin und am Beten bin, dass es sicherlich nicht etwas ist, was die Dämonen mögen, sondern was die Engel Gottes anzieht. Und so habe ich mir vorgestellt, und ich glaube auch, dass das wirklich so passiert ist, ich habe es natürlich nicht gesehen, aber dass schrittweise immer mehr Gott Engel geschickt hat. Und dass die Dämonen stückweise immer mehr weggehen musste. Und das habe ich dann praktisch aber wirklich gefühlt, wie auf einmal dieser Drang immer schwächer wurde. Bis an einen Punkt, wo ich von meinen Knien aufstehen konnte und dieser Drang war weg. Das war für mich so eine starke Erfahrung zu sehen, wo ich dachte, ja, da ist ein Ausweg. Wenn ich an dieser Verheißung festhalte, Gott hat das versprochen, wenn ich meinen Glauben halte und Gott bitte und mit ihm ringe, er will mich ja frei machen. Er will mich ja zu dieser Erfahrung führen, dass ich nicht da reinfallen muss. Ich bin Gott dankbar, dass ich dann, bevor ich meine Frau kennengelernt habe, mit dieser Sache abschließen konnte. Und dass ich dieses Übel nicht mit in die Ehe genommen habe. Und es ist interessant für mich als Mann auch zu sehen, der, ich muss es euch ehrlich sagen, der früher sehr, sehr pervertiert war, wie Gott diesen Drang nach Sexualität so krass runtergeschraubt hat bei mir. Immer noch habe ich klar ein Verlangen, ich sage aber heute ein gesundes Verlangen irgendwo danach, ist ja auch etwas, was Gott gegeben hat. Sexualität ist ja was Schönes, wenn du es in der Ehe mit deinem Partner ausleben kannst. Ist nicht einfach nur, ich bin nicht der Überzeugung, dass das fürs Kindermachen nur da ist, sondern ich glaube schon, dass Gott auch Gefallen daran hat, dass wenn wir Freude daran haben, aber nicht aus Selbstsucht. Ja, manche Gläubige gehen auch in die Ehe rein, denken, jetzt haben sie einen gläubigen Partner, jetzt können sie ihre tierischen Triebe ausleben. Das ist, glaube ich, nicht so gedacht, sondern ich glaube, dass der Gedanke ist, dem anderen zu dienen. Wenn ich das tue, dient der andere mir sowieso auch. Ja? Na gut, und diese Erfahrung war so stark für mich gewesen, dass ich Mut bekommen habe. Zu wissen, dass egal in welche Situation ich nun komme, da ist ein Ausweg. Ich möchte euch ermutigen, diese Erfahrung auch anzustreben. Wenn ihr vielleicht in einem ganz anderen Bereich steckt und versucht seid und ihr wisst, ihr fallt wieder dort hinein. Strebt nach dieser Erfahrung, das ist wichtig. Der Paulus schreibt, Ellen White schreibt über Paulus. Paulus weist nicht nur auf die Vollkommenheit als dem Ziel hin, sondern zeigt auch, wie es erreicht werden kann. Schaffet, ermahnet der Apostel, dass ihr selig werdet mit Furcht und Zittern. Denn Gott ist, der in euch wirkt. Das Werk der Erlösung besteht aus partnerschaftlichem gemeinsamen Wirken, einem Zusammenwirken zwischen Gott und dem reumütigen Sünder. Das ist unerlässlich für die Bildung einer rechten Charakterhaltung. Der Mensch muss sich ernstlich bemühen, das zu überwinden, was ihn hindern könnte, die Vollkommenheit zu erreichen. Jetzt schaut aber, das ist jetzt wichtig. Das Gelingen aber hängt ganz und gar von Gott ab. Menschliche Anstrengungen reichen niemals aus. Ohne den Beistand der göttlichen Kraft sind sie nutzlos. Gott und Mensch müssen zusammenwirken. Der Versuchung zu widerstehen ist Sache des Menschen, die Kraft dazu aber. Warum ist es Sache des Menschen? Weil ich mich entscheiden muss, ne? Richtig. Die Kraft dazu aber muss natürlich von Gott genommen werden. So steht auf der einen Seite Gottes unbegrenzte Weisheit, sein Mitleid und seine Macht. Auf der anderen Seite sind menschliche Schwäche, Sündhaftigkeit und völlige Hilflosigkeit. Gehen wir mal bitte in Galater Kapitel 5. Galater Kapitel 5 und wir lesen zuerst einmal Vers 17. Paulus sagt dort, denn das Fleisch gelüstet gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch. Und diese widerstreben einander, sodass ihr nicht das tut, was ihr wollt. In meinen Worten jetzt ausgedrückt, wenn wir den Heiligen Geist empfangen haben, der Rattenschwanz ist noch da, kämpfen miteinander. Ja? Sind im Kampf miteinander. Das, wo wir uns in Sünde begeben haben und wo der Geist uns eigentlich überwinden schenken möchte. Das zeigt aber auch, dass dieser Kampf, dass der da ist, dass Sünde und dass Sünde und Gott nicht gleichzeitig existieren können in unserem Leben. Sehen wir das? Wenn herrscht das eine oder das andere übernimmt die Kontrolle in unserem Leben? Je nachdem, wie wir uns entscheiden. Lasst uns mal kurz, bevor wir weiterlesen, Folgendes lesen. Gott möchte, dass wir die Herrschaft über uns selbst erlangen. Aber ohne unsere Bereitschaft, mit ihm zusammenzuwirken, kann er uns nicht helfen. Gottes Geist wirkt durch die Menschen verliehenen Kräfte und Fähigkeiten. Von uns aus sind wir nicht imstande, unsere Pläne, Wünsche und Neigungen mit dem Willen Gottes in Übereinstimmung zu bringen. Sind wir aber bereit, uns willig machen zu lassen, haben wir am Freitag drüber gesprochen, wie einfach das Evangelium eigentlich ist. Selbst wenn ich keinen Bock habe, ich kann mich willig machen lassen. Dann wird der Heiland dies für uns vollbringen. Und dann zitiert sie 2. Korinther 10, Vers 5. Wer einen festen, ausgeglichenen Charakter haben und ein gut ausgeglichener Christ sein will, muss bereit sein, für Christus alles hinzugeben und zu tun. Denn der Erlöser nimmt keinen geteilten Dienst an. Täglich muss der Christ lernen, was Übergabe bedeutet. Er muss im Worte Gottes forschen, sich über dessen Bedeutung klar werden und seinen Lehren gehorsam sein. So nur kann er das Ziel christlicher Vollkommenheit erreichen. Und wir sprechen jetzt hier an diesem Punkt noch gar nicht über die vollkommene Charakterreife, sondern heute nach dem Licht, was ich auszuleben habe. Tag für Tag hilft Gott ihm, den Charakter so zu vervollkommen, ja, sehen auch hier diesen Wachstum weiter, dass er zur Zeit der letzten Prüfung bestehen kann. Und wir wissen, dass Gott ein Volk vorbereitet auf eine Krise, wie die Welt sie noch nicht gesehen hat. Dort den Glauben Jesus zu haben und festzuhalten an Gott. Der Gläubige wiederum erbringt täglich neu vor Menschen und Engeln den Beweis, was das Evangelium für gefallene Menschen zu tun vermag. Es geht schon ein bisschen nachher in unser Endthema hinein. Aber schauen wir mal gerade wieder in den Galaterbrief und wir lesen mal nun Vers 16. Vers 16 sagt, ich sage aber, wandelt im Geist, so werdet ihr die Lust oder die Begierden des Fleisches nicht vollbringen. Das heißt, diese Sachen sind gegeneinander, sind gegeneinander gesetzt. Es gibt diesen Ausdruck, im Englischen sagt man Christ in, Sin out, Sin in, Christ out. Also im Deutschen würde man einfach sagen, wenn Christus, das ist ein bisschen blöd übersetzt, aber wenn Christus drinnen ist, muss die Sünde raus. Wenn die Sünde aber reinkommt, geht Christus raus. Ja? Und es ist, und hier ist jetzt der Punkt. Genau diesen Punkt wollen wir jetzt studieren. Ja. Okay. Können wir gleich für, ja bitte? Können wir für die Fragestunde vielleicht behalten? Okay. Wir haben gestern schon studiert, ich mache das jetzt noch ein bisschen deutlicher, in Jakobus Kapitel 1, wir brauchen jetzt nicht wieder dahin gehen, aber haben wir gestern gelesen, Vers 14 und 15, falls ihr euch aufschreiben wollt, haben wir gesehen, dass die Versuchung ja noch nicht die Sünde ist, sondern erst, wenn ich einen nächsten Schritt tue. Ja? Dann falle ich erst gegebenenfalls in die Sünde hinein. Meine Lieben, wir müssen wirklich realisieren, wir trösten uns manchmal mit dem Gedanken, dass Sünde und Gott gleichzeitig in unserem Leben existieren kann. Wir müssen aber verstehen, dass wenn ich Sünde willentlich in meinem Leben zulasse, es ist nicht so, dass Christus komplett mich verlassen hat, aber Christus ist nicht mehr in Kontrolle meines Lebens. Jesaja 59, Vers 2 sagt uns, dass Sünde uns von Gott trennt. Jesus ist immer noch da, wie in Offenbarung 3, Vers 20, wo er sagt, ich stehe an der Tür und klopfe. Ja? Lass mich bitte wieder rein. Wenn ein Mensch in Sünde gefallen ist und ihm das bewusst ist, er aber diese Sünde nicht aufgeben will, es ist nicht so, dass Gott ihn dann verlässt und lässt ihn sterben, er will ihn ja retten, aber er führt ihn so lange an einen Punkt, arbeitet an diesem Menschen, dass er zur Reue kommt und dass er diese Sünde an Gott übergibt. Es ist, meine Lieben, ich weiß, es hört sich für uns manchmal ein bisschen zu krass oder zu hart an, aber wir müssen wirklich verstehen, was Sünde ist und was es tut zu uns und was es Jesus antut. Wenn Sünde in unserem Leben herrscht, wir bewusst daran festhalten, Jesus ist nicht, ist doch ganz logisch, Jesus ist nicht in Kontrolle, oder? Wenn ich jetzt, sagen wir mal, ich nehme offensichtlich dieses Beispiel, ich gehe in die Gemeinde, ich mache alles für Gott, helfe der Oma über die Straße und gehe aber einmal die Woche täglich klauen. Ist das eine Sünde?
Ja, sicher.
Ja, so. Kann ich dann sagen, dass Jesus in Kontrolle meines Lebens ist? Nein. Ja. An sechs Tagen. Ja. Wenn ich die Sünde natürlich weiter begehe, ja, und mir das bewusst ist, dass das Sünde ist. Wir haben ja gestern auch darüber gesprochen, wenn ich etwas tue und weil es jetzt mir das nicht bewusst ist, Gott deckt das mit seinem Blut ab. Ja? Gott ist so gnädig, wenn wir kein Licht wirklich darüber haben, Gott deckt das ab. Aber Sünde an sich, wenn sie herrscht in unserem Leben, ist Jesus nicht in vollkommener Kontrolle. Das Schöne ist aber, wenn wir mal gerade in 1. Johannes gehen, Kapitel 3, 1. Johannes Kapitel 3, wir lesen ab Vers 6. Jesus sagt uns, wer in ihm bleibt, der sündigt nicht. Wer sündigt, der hat ihn nicht gesehen und nicht erkannt. Kinder, lasst euch von niemand verführen. Wer die Gerechtigkeit, also das Richtige tut, der ist gerecht, gleich wie er gerecht ist. Wer die Sünde tut, der ist aus dem Teufel, denn der Teufel sündigt von Anfang an. Dazu ist der Sohn Gottes erschienen, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Jeder, der aus Gott geboren ist, tut nicht Sünde. Denn sein Same bleibt in ihm und er kann nicht sündigen, weil er aus Gott geboren ist. Nun sagt der Text jetzt, dass wenn ich Jesus angenommen habe, dass ich nicht mehr sündigen kann. Das sagt er nicht. Der Text sagt nicht, dass ich nicht mehr sündigen kann, aber der Text sagt, dass wenn ich in Christus bleibe, muss ich nicht sündigen. Und das ist wunderbar, das ist Evangelium. Das ist frohe Botschaft. Ich muss nicht Sklave der Sünde sein. Wenn ich in Christus bleibe, Henoch ist 300 Jahre von Tag zu Tag ist er gewandelt mit Gott. Also überlegt euch mal, jedes Mal, wenn vielleicht, ich fantasiere jetzt mal gerade so ein bisschen rum, jedes Mal, wenn vielleicht die Frau von Henoch kam und hat ihn angeschimpft oder sonst irgendwas gemacht, weil sie sich irritiert war, Henoch ist ruhig geblieben. 300 Jahre lang. Wow, oder? Schon mal drüber nachgedacht? Als die Kinder kamen und ihn irritiert haben, hat Henoch nach Prinzipien gehandelt. Ellen Weitzi schreibt hier, Satan täuscht viele mit der gefälligen Theorie, Gottes Liebe zu seinem Volk sei so groß, dass er mit dessen Sünden Nachsicht üben werde. Gott hätte doch im Garten Eden einfach sagen können, ja gut, komm, ich habe es euch ja gesagt. Schau mal drüber, ne? Ja. Aber wir sehen, ne, wie sehr Gott den Menschen auch liebt. Gott und Sünde können nicht gleichzeitig existieren, wenn es das eine oder das andere in Kontrolle unseres Lebens. Er spiegelt ihnen vor, also Satan, die Androhungen im Wort Gottes dienen nur einem bestimmten moralischen Zweck in Gottes Weltregierung und seien niemals buchstäblich gemeint. Aber Gott hielt seinen Geschöpfen gegenüber stets die Grundsätze der Gerechtigkeit aufrecht. Er enthüllte das wahre Wesen der Sünde, indem er überzeugend deutlich machte, dass sie ganz sicher Elend und Tod zur Folge hat. Nie gab es bisher eine bedingungslose Vergebung der Sünde und es wird sie auch niemals geben. Solche Vergebung wäre gleichbedeutend mit der Abschaffung der Grundsätze der Gerechtigkeit, der wahren Grundlage der Regierung Gottes. Deshalb sehen wir ja auch, dass Jesus, oder in den Psalmen heißt es, als Jesus am Kreuz war, haben sich was geküsst? Gerechtigkeit und was sagst du so? Liebe, Gnade. Ne? Es haben sich geküsst miteinander. Gott ist ein heiliger Gott, der gerecht ist. Aber Gott ist gleichzeitig gnädig. Und Gott ist die Liebe. Und das ist ja gerade dieses Geheimnis am Kreuz, wie Gott das zusammengebracht hat. Ja? Wo Satan sehr stark die eine Seite betont und sagt, du musst strafend jetzt sein, ist Christus hingegangen und hat gesagt, ja, muss ich auch, aber ich nehme es dann auf mich. Ich verlasse meinen Grundsatz nicht, ich muss tatsächlich strafend sein, aber ich nehme die Strafe selber. Sünde und Gott können nicht gleichzeitig existieren. Und wir haben halt die, oder lass mich mal kurz schauen. Das kommt noch, das geht noch weiter. Hier. Das würde Bestürzung in dem sündlosen Weltall hervorrufen. Gott hat immer wieder auf die Folgen der Sünde hingewiesen. Und wären diese Ankündigungen nicht wahr, wie könnten wir Sicherheit dafür haben, dass sich auch seine Verheißungen erfüllt haben? Jene sogenannte Güte, die Gerechtigkeit beiseite tun möchte, ist keine Güte, sondern Schwäche. Und es ist auch wahr, weil Gott ist ja allmächtig. Er kann uns ja befähigen, das andere wäre Schwäche. Und deshalb sagt der Paulus auch in 2. Timotheus 3, Vers 5, dass die Menschen in der Endzeit, die Christen in der Endzeit, die Gläubigen, einen Schein der Frömmigkeit haben, aber dass sie die Kraft verleugnen. Sie glauben an ein Evangelium, wo sie in Sünde gerettet werden können. Und glauben nicht daran, dass Gott sie von Sünde retten kann. Und auch muss, um erlöst zu sein. Schauen wir mal, was sie hier schreibt. Gehen wir mal schrittweise durch. Die willige Zustimmung einer bekannten Sünde lässt die zeugende Stimme des Geistes verstummen und trennt die Seele von Gott. Wie auch immer die Ekstase religiöser Gefühle sei. Das heißt, ich kann das sehr gut abdecken, oder? Ich kann mir David, Abraham anschauen und sagen, ja gut, schau mal, die sind auch alle gefallen. Was die alles gemacht haben, haben gemordet, haben betrogen. Und dann können wir in die Gemeinde gehen und können singen und beten und können das Ganze sehr gut abdecken. Sie sagt, Jesus kann nicht in dem Herzen verweilen, die sein göttliches Gesetz missachten. Gott wird nur die ehren, die auch ihn ehren. Das heißt also, wenn jemand sehr viel betet, sehr viel zum Beispiel Lobpreis macht und so weiter, das ist kein Beweis dafür, dass ich Gott übergeben bin. Das ist kein Beweis. Die Pharisäer haben sehr viel gebetet. Wahrscheinlich viel mehr als mancher von uns. Sie waren trotzdem Christus nicht übergeben. Wir können uns nicht mit Sicherheit für einen Moment von Christus trennen. Wir können seine Gegenwart bei jedem Schritt erleben, können uns entscheiden, aber nur, wenn wir die Bedingungen beachten, die er selbst dargelegt hat. Wir sehen es auch bei Kain und Abel am Anfang. Beide haben Gott gedient, oder? Aber keiner hat gesagt, ja, ich will dir dienen, ich folge dir nach, aber ich tue es halt auf meine Art und Weise. Gott hat gesagt, es tut mir leid, ich kann diese Art Opfer nicht annehmen. Es war schön, dass du mir nachfolgen möchtest, aber du läufst eigentlich oder gehst es eigentlich nicht zu den Bedingungen an, wo ich dich eigentlich mit segnen will und dich nur von frei machen kann. Das heißt, wir sollten Sünde eigentlich nicht minimieren und sagen, okay, das ist aber halt meine Erfahrung, ich lebe in diesem Hamsterrad und versuche das Ganze irgendwie abzudecken. Ich war mal vor einiger Zeit mit meiner Frau unterwegs, wir waren in München eingeladen, haben dort Vorträge gehalten und wir hatten gerade unser neues Auto bekommen. Haben uns so einen gebrauchten Bus gekauft und dann waren wir einmal unterwegs von der Gemeinde zu dem Ort, wo wir übernachtet haben bei der Familie und auf einmal ging die Öllampe an. Super, oder? Meine Frau und ich gucken uns an, gucken im Auto, kein Öl dabei. Was sollte man machen, wenn die Öllampe schon anfängt zu leuchten? Am besten sofort, oder? Stehen bleiben. Dann habe ich gedacht, okay, was machen wir denn jetzt? Komm, wir fahren noch ein Stück weiter. Irgendwo ein bisschen Luft wird sicherlich noch sein. Und wir hoffen einfach, dass wir eine Tankstelle finden. Wir sind weitergefahren. Irgendwann guckt meine Frau mich an und sagt, ich rieche es schon. Und ich begann es auch zu riechen. Dann haben wir gebetet, dass Gott gnädig mit uns ist. Und irgendwann kamen wir an den Punkt, dass wir eine Tankstelle gefunden haben. Wir konnten Öl kaufen. Es war zwar nicht das, was wir eigentlich brauchen, das beste Öl, es war irgend so ein billiges Öl, aber es hat gerade gereicht, um die Kurve zu kriegen noch. Wir haben das Öl nachfüllen können und sind mit dem Auto weitergefahren. Was hätte ich machen sollen? Wäre es vielleicht sinnvoll gewesen, als dieses Licht aufgeleuchtet ist, wäre es nicht einfacher gewesen, einfach einen Tesastreifen drüber zu kleben und mich nicht drum zu kümmern?
Nein, jetzt so.
Was soll... Ja. Ja, was ich mit diesem Beispiel einfach, ich denke, das sehr offensichtlich zeigen möchte, ist, wie verstehen wir Sünde? Was ist, wenn die rote Flagge aufkommt? Denken wir uns, okay, da ist jetzt die Sünde, mir ist es jetzt bewusst und ich reiz das jetzt mal aus. Es ist interessant, dass Gott trotzdem in seiner Gnade, dass wenn wir in Sünde fallen, das meinte ich eben mit, dass er uns nicht direkt verlässt. Er hat nicht mehr die Kontrolle über uns, wir sind getrennt von ihm. Aber trotzdem ist er ja noch da und versucht uns zurückzuführen zur Buße. Das heißt, diese Zeitspanne, wo wir gefahren sind, bis zur Tankstelle und das Öl bekommen haben, sozusagen quasi keinen Heiligen Geist mehr hatten, ja, zu diesem Zeitpunkt, wir waren eigentlich Todeskandidaten. Aber Gott hat diese Gnade zugelassen, dass wir an einen Punkt sozusagen der Buße gekommen sind, und konnten Öl nachfüllen. Das ist die Frage, wie gehen wir mit Sünde, wie verstehen wir Sünde, wie gehen wir mit Sünde um? Wenn ich das Fähnchen sehe, gehe ich jetzt hin und sage, okay, ich klebe den Tesastreifen drüber, mich interessiert es nicht, der hat mich angeschrien, ich fange nicht an, mich bei dem zu entschuldigen, oder sage ich, ist es wirklich eine Gefahr und ich muss dafür sorgen, das zu bereinigen. Ich möchte euch noch ein anderes kurzes Beispiel geben. Denkt nochmal an das Heiligtum. Wir haben drei Phasen im Heiligtum, den Vorhof, das Heilige und das Allerheiligste. Wenn ich mit meiner Frau im Streit bin oder mit meinem Mann oder mit sonst jemandem, wenn ich im Streit mit dieser Person bin, wo befinde ich mich im Heiligtum? Oder wie als Ehepartner zum Beispiel?
Maximal in
der Mitte. Ich höre Vorhof. Da hatte ich gerade irgendwas gehört noch. Was hat einer gesagt noch? Draußen. Das ist richtig. Wir befinden uns gar nicht im Heiligtum. Wir sind außerhalb des Heiligtums und verloren. Meine Lieben, das muss uns bewusst sein. Wisst ihr, ich habe Situationen gehabt, wo ich mit verschiedenen Menschen oder auch mit meiner Frau in eine Situation gekommen bin, wo wir dann uns nicht einig waren über eine Sache und dann sind wir in den Streit gekommen. Und dann habe ich gesagt, Timo, also man weiß es ja selber, man hat überhaupt nicht, dann versucht man die Entschuldigung und der war das ja und so weiter. Ne? Und dann habe ich gesagt, schau mal, wenn ich jetzt überlege, wenn wir beide jetzt, beide tot umfallen würden, wären nicht erlöst. Gott kann uns in diesem Zustand, wenn ich so Gedanken über meine Frau habe oder über sonst irgendjemanden, er kann uns nicht erlösen. Wir müssen ausschauen, wie wir mit Sünde wirklich umgehen, dass wir Gott, und das habe ich auch schon so oft erlebt, dass ich Gott gebeten habe, gib mir Kraft, auf die Person zuzugehen. Und ich bin schon gar nicht mit meiner Frau auf andere Personen zugegangen, mit denen ich heftigst im Streit war. Und bin zu denen hingegangen und habe gesagt, es tut mir leid, was ich dir damals angetan habe. Und es ist, jedes Mal, als ich das gemacht habe, hat Gott das so gesegnet, dass diese Leute so davon überrascht waren und es auch Zeugnis für sie geworden ist. Wie gehen wir mit Sünde um? Nun, die Frage, die wir gestellt haben, lehrt die Bibel Sieg über Sünde? Lehrt die Bibel die Vollkommenheit des Charakters? Ich glaube, dass die Texte, die wir könnten auch mehr machen, aber ich glaube, dass die Texte uns sehr deutlich zeigen, dass die Bibel genau dies lehrt. Wir nehmen uns noch 2, 3 inspirierte Zitate dazu. Wir können überwinden, ja, ganz, vollkommen. Jesus starb, um einen Ausweg für uns zu schaffen, dass wir jedes böse Temperament, jede Sünde, jede Versuchung überwinden und zuletzt mit ihm beisammensitzen. Es ist unser Privileg, Glauben und Erlösung zu haben. Die Kraft Gottes ist nicht geringer. Seine Kraft, das sah ich, würde heute genauso freigegeben wie einst. Aber, und jetzt lest mal genau mit. Es ist die Gemeinde Gottes, die ihren was verloren hat? Die ihren Glauben verloren haben, zu beanspruchen, ihre Energie, um zu kämpfen, wie Jakob es tat und ausschrie, ich lasse dich nicht, es sei denn, du segnest mich. Ausdauernder Glaube ist ausgestorben. Es muss in den Herzen von Gottes Volk wiederbelebt werden. Es muss ein Beanspruchen der Segnungen Gottes geben. Glaube, lebendiger Glaube wird immer zu Gott und Herrlichkeit führen. Unglaube abwärts zu Dunkelheit und Tod. Und wir wissen, wie das Volk, wir haben viele Beispiele, wie das Volk Israel nach Kanaan geführt werden wollte und der Hebräerbrief uns sagt, wegen ihres Unglaubens konnten sie nicht ins verheißene Land. Wegen ihres Unglaubens ist die Gemeinde Gottes seit 174 Jahren läuft das Gericht und wir sind immer noch hier. Mit keinem Gedanken hat sich Jesus der Versuchung hingegeben, so soll es auch mit uns sein. Es ist schön. Ich weiß, dass das nicht perfekt ist in meinem Leben. Ich weiß aber, dass das das Ziel ist, wo Gott mich hinführen kann. Und da schaue ich auf, dahin zu kommen. Während unser hoher Priester nun Sühnung für uns schafft, sollten wir danach streben, in Christus vollkommen zu werden. Nichtmals mit einem Gedanken gab sich unser Erlöser der Kraft der Versuchung hin. Da war keine Sünde in ihm, die Satan, da haben wir gestern auch drüber gesprochen, zu seinem Vorteil gebrauchen konnte. Schaut mal, was er hier sagt. Dies ist der Zustand, in dem die befunden werden müssen, die durch die Zeit der Trübsal gehen. Weil es, wenn Satan immer noch die Möglichkeit hat, er kann es natürlich weiter versuchen, aber auf die Sachen drauf zu treten, wenn er immer noch der Rattenschwanz ist. Sie verspricht uns hier, dass wir den loswerden dürfen. Durch den Erlösungsplan hat Gott Mittel vorbereitet, um jede sündige Neigung abzulegen und jeder Versuchung zu widerstehen, wie stark sie auch ist. Gerechtigkeit, richtiges Tun aus dem Glauben. Das ist das, was die Bibel uns zeigt. Es ist nicht einfach wie die Teufel zu glauben, Gott ist da und ich bin erlöst, sondern das Richtige zu tun, entsprechend, dass Gott das Werk in mir tut, kommt aus dem Glauben heraus. Wir sehen auf einmal, dass Glaube viel mehr ist, wie einfach nur zu akzeptieren, dass es Gott gibt. Dass Glaube etwas ganz Praktisches ist, dass Glaube sagt, wie viel traue ich Gott in meinem Leben zu. Nur durch die machtvolle Kraft der dritten Person der Gottheit konnte der Sünder widerstanden und sie überwunden werden. Christus hat seinen Geist als eine göttliche Kraft gegeben, um alle ererbten und anerzogenen Neigungen zum Bösen zu überwinden und seiner Gemeinde sein Wesen aufzuprägen. Das nächste Zitat, was wir lesen werden, bevor wir das lesen, möchte ich euch Folgendes sagen. Ich habe einmal dieses Seminar gegeben in Deutschland und dort war ein älterer Bruder, ein pensionierter Prediger. Und bis wir an diesen Punkt nun gekommen sind, hat mir das nachher gesagt, hat er gesagt, Timo, mit allem, was du präsentiert hast, vom Freitagabend an bis zu diesem Punkt, ich kann dir in allem zustimmen. Aber das glaube ich nicht. Jeder, der durch den Glauben Gottes Geboten gehorsam ist, wird den Zustand der Sündlosigkeit erreichen, in dem Adam lebte vor seiner Übertretung. Aber meine Lieben, wir müssen verstehen, das Wort Sündlosigkeit ist nichts anderes wie Vollkommenheit. Man kann es ganz anders auch ausdrücken, indem man einfach sagt, das habe ich jetzt nicht dabei. In einem Zitat sagt Ellen White, dass Vollkommenheit einfach absolute Selbstlosigkeit ist. Ja, und wir haben eben darüber gesprochen, dass das eigentlich das Schönste ist, den schönsten Zustand, den man haben kann, wenn ich dem anderen einfach mehr gönne und erst zuerst wirklich darauf trainiert bin, erst an den anderen zu denken als an mich. Und das ist nichts anderes. Ihr könnt diese Worte einfach austauschen. Und er sagte zu mir, der Prediger, ja, aber Sündlosigkeit, das ist so ein starkes Wort, das kann ich mir nicht vorstellen. Und dann habe ich ihm gesagt, schau mal, dann habe ich ihm das nochmal erklärt, sind wir nochmal da durchgegangen und seine Frau stand daneben und sie war am Lächeln. Weil die Frau das eigentlich, ich habe es gemerkt, die Frau das eigentlich mir zugestimmt hatte, was ich gesagt habe. Und wir sind dann ganz friedlich, also im Frieden auseinandergegangen. Und die Frau sagte dann noch zu mir anschließend, ja, sie kann das schon nachvollziehen. Und ich habe gesagt, ich lasse ihn jetzt in deine Obhut. Er, Christus, kam auf diese Welt und lebte ein sündloses Leben, sodass sein Volk in seiner Kraft auch ein Leben der Sündlosigkeit leben kann. Und das ist doch Evangelium, das ist doch frohe Botschaft. Vollkommenheit, dem anderen ständig Gutes zu tun. Ein letztes noch. In seiner Bemühung, Gottes Ideal für ihn zu erreichen, wird es dem Christen an nichts fehlen. Moralische und geistige Vollkommenheit, wie gesagt, keine Vollkommenheit unserer Natur, aber moralische und geistige Vollkommenheit durch die Gnade und Kraft Christi ist allen versprochen. Soweit wir auch nicht sündlos werden können in unserer Natur hier auf Erden, können wir eine vollkommene Charakterreife erreichen. Ich möchte euch mal fragen an diesem Punkt, könnt ganz ehrlich mit mir sein, sind das gute Nachrichten? Sehr gut, das freut mich, weil ich glaube, dass das Evangelium nicht eine Botschaft ist, die auf uns zukommt und sagt, du musst aufhören zu sündigen, sondern dass das Evangelium eine Botschaft ist, das kommt und sagt, ich kann dich befähigen, dass du nicht mehr sündigen musst. Wir haben einen freien Willen, wir haben eine Entscheidung zu treffen. Und Gott sagt, ich kann alles möglich machen, wenn du in mir bleibst, dass du die Erfahrung haben kannst, so wie ich gelebt habe. Wie ist dies möglich, dieser unmögliche Traum? Hä? Vielleicht eines der wichtigsten Zitate in diesem Seminar. Unser Erlöser erwartet keine Unmöglichkeiten von uns. Er erwartet von seinen Jüngern nichts, welches er nicht bereit ist, willig zu geben. Gnade und Stärke, um es umzusetzen. Er würde sie nicht dazu aufrufen, vollkommen zu sein, wenn er nicht durch sein Gebot jede Vollkommenheit der Gnade zu geben hätte an diejenigen, welche er ein solches hohes und heiliges Privileg verleihen möchte. Das heißt, erwartet Gott von uns Charakterreife? Erwartet er von uns, dass wir ohne Sünde leben? Ja, oder? Weil er weiß, dass Sünde uns von ihm trennt. Ist daher Vollkommenheit eine Last? Ist ein absoluter Segen. Ist eine absolute Hoffnung. Ja? Vollkommenheit ist etwas absolut Positives. Es ist Evangelium, nichts anderes. Aber wir haben halt, wie gesagt, der Punkt ist wiederum, wenn ich nicht verstehe, dass Christus meine Gerechtigkeit ist, deshalb fange ich freitags auch mit diesem Thema an. Wenn das nicht die Grundlage ist, kriege ich hier einen Krampf. Weil ich immer wieder zurück auf mich selber schaue, automatisch, und nicht den Blick auf Christus habe. Und das, wie wir gestern gelernt haben, müssen wir einfach bitten darum, dass wir das sozusagen, ich benutze das Wort jetzt nochmal, vollkommen machen oder perfektionieren, diese Beziehung zu Christus. Der Text sagt uns hier, dass es ein Segen ist. Weil wir sind ja dankbar, dass wir vollkommene Vergebung bekommen, oder? Es ist schön, dass die Bibel uns sagt in 1. Johannes 1, Vers 9, dass wir beständig wenn wir gefallen sind, dass Gott immer bereit ist, uns erneut zu vergeben. Aber der gleiche Johannes schreibt in ein paar Versen weiter, in 1. Johannes Kapitel 2, Vers 1, sagt er dann: Meine Kinder, ich schreibe euch dies, damit ihr nicht sündigt. Wenn ihr sündigt, haben wir einen hohen Priester. Ja? Aber das Ziel des Evangeliums ist eben nicht, wieder zurückzufallen. Wir sagen aber dann vielleicht manchmal, ja, der Preis ist zu hoch, ich muss zu viel sterben. Wir möchten gerne vergebene Gnade von Gott bekommen, aber wir möchten ungerne quasi diese bekräftigende Gnade bekommen. Wenn wir überlegen, Titus Kapitel 2, Vers 11 und 12, ja, oft ist in der Christenheit das Konzept von Gnade, dass gesagt wird, Gott liebt uns so sehr, dass er auch da ein bisschen drüber hinweg guckt. Ich bemühe mich ja. Und schon sind wir wieder in Werksgerechtigkeit und merken es gar nicht. Ja? Es ist oft so zum Beispiel, ist nicht bei allen Menschen so, aber ich habe es oft erlebt, in der evangelikalen Welt ist oft das Verständnis da, dass sie sagen, ja, wir müssen neu geboren sein, wobei das nicht nicht das Verständnis da ist, dass das uns auch bekräftigt, aber dass wir neu geboren sein müssen und dass wir Gott nachfolgen, weil wir sind ja jetzt seine Kinder, wir sind seine Botschafter und wir lassen gewisse Dinge jetzt. Wir machen gewisse schlechte Dinge nicht mehr, weil wir quasi einfach Gott präsentieren möchten. Aber das Verständnis ausgereift, dass die Bibel sagt, dass Gehorsam Voraussetzung ist für meine Erlösung, ist nicht gegeben. Ist nicht Teil des Verständnisses des Evangeliums in der evangelikalen Welt. Es gibt die Möglichkeit mit dem Verständnis, das ist ja auch das, was Rom predigt, dass du in deiner Sünde gerettet werden kannst. Solange du quasi die Verbindung irgendwie mit Gott aufrechterhältst. Ja? Deshalb habe ich euch eben gesagt, man kann seine Sünde in seinem Leben sehr gut abdecken, indem ich einfach sage, ich lobe Gott und preise ihn und schmeiße die Lichter an und das Schlagzeug und bam, 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 bam. Und man kriegt ein happy, clappy Gefühl und denkt, man ist nah bei Gott. Ich will mich jetzt gar nicht darüber lustig machen. Ich meine das wirklich ernst. Man kann wirklich so täuschend man kann auch andere Situationen nehmen. Ich will mich nicht über irgendeinen lustig machen. Wir haben das ja auch in unserer Gemeinde. Ist nicht nur in der evangelikalen Welt so. Aber Gott hat das Ziel eigentlich, uns wirklich eine Gnade zu schenken, wie Titus Kapitel 2, Vers 11 und 12 sagt, dass die heilsame Gnade Gottes allen Menschen erschienen ist und dass diese Gnade was tut? Sie nimmt uns in Zucht. Ja, sie weiß uns zurecht. Also Gnade ist mehr wie einfach nur, dass Gott uns vergibt, dass er ein Gott der Liebe ist, was wahr ist. Das ist Gottes Gnade, dass er Erlösung geschaffen hat. Aber Gnade beinhaltet auch, theologisch gesprochen in der Rechtfertigung, dass Gott uns eben bekräftigt. Das macht die Neugeburt eigentlich aus, dass ich eben neues Denken bekomme und nicht mehr sündigen möchte. Ich möchte euch ein Beispiel dazu geben. Stellt euch einen Mann vor, ein gläubiger Mensch, der nach getaner Arbeit, nach einer harten Woche, vielleicht von dem Chef, hat vielleicht ein paar Fehler gemacht auf der Arbeit oder vielleicht auch gar nicht und ist zu Unrecht angeschrien worden, ist zur Sau gemacht worden und geht durch die Woche und dann ist vielleicht noch zwei, drei andere irgendwelche schlimmen Sachen passiert. Und dieser gläubige Mensch, er macht sich auf dem Heimweg am Freitag. Und irgendwann kommt auf seinem Heimweg dort an dieser Kneipe vorbei. Und auf einmal, Satan steht hinter ihm und weiß, dass er in der Vergangenheit hier schwach war. Hat ein Problem gehabt dort mit. Soll ich gerade kurz warten, Klaus? Okay, passt, alles klar. Und überlegt euch jetzt, dieser Mann merkt, dass dieses Verlangen auf einmal wieder hochkommt in ihm. Was macht er? Darf ich mal gerade kurz das Mikro anhaben? Was macht er jetzt? Er denkt sich vielleicht in dem Moment, Mann, diese Woche, die war echt saublöd. Ich muss mich jetzt mal belohnen. Ich muss jetzt irgendwas tun, um mich abzulenken oder irgendwie versuchen, das Problem zu lösen. Und anstatt, obwohl er eigentlich ein gläubiger Mensch ist, anstatt auf seine Knie zu gehen und mit Gott zu ringen, lässt er sich überreden, das haben wir gestern auch in diesem Zitat gelesen, dass unsere Zustimmung erlangt werden muss vom Teufel. Und er gibt die Zustimmung an ihn und er geht in diese Kneipe. Er trinkt dort einiges, kommt irgendwann spät am Freitagabend zurück. Sabbat hat bereits schon begonnen. Kommt nach Hause, die Frau ist noch wach, weil sie sich Sorgen gemacht hat, hat sich nicht gemeldet, hat ihn mehrmals angerufen, nicht erreicht. Die Kinder sind auch noch wach, weil sie denken, wo ist der Papa? Und dann kommt der Mann nach Hause angetrunken und die Frau vielleicht in dem Moment reagiert jetzt gerade nicht so liebevoll und vielleicht erstmal so vorwurfsvoll und sagt, wo warst du? Und der Mann vielleicht in seiner Betrunkenheit schiebt die Kinder weg, haut der Frau eine runter und der ganze Abend, nicht nur der Abend, sondern die ganze Situation der Familie ist kaputt. Der Mann legt sich ins Bett oder schläft irgendwo auf der Couch vielleicht. Am nächsten Morgen wird er wach. Übrigens mal gerade, war der Mann in dem Moment von Gott getrennt? Ja, oder? Am nächsten Morgen, achso, oh ja, danke schön. Danke sehr, gefährlich. In dem Moment, Gott ist gnädig mit ihm. Am Morgen wacht er auf und der Heilige Geist macht ihm klar, was da eigentlich gestern passiert ist. Und der Mann geht auf seine Knie und ist wirklich reumütig und bittet Gott um Vergebung. Und Gott kann es so bewirken, dass er, wenn er auf die Frau zugeht und zu den Kindern, dass sie sich wieder versöhnen. Gott kann das wiederherstellen. Ist dem Mann vergeben? Ja, oder? Die Frau, die Kinder können auch befähigt werden, dass die Situation wieder bereinigt wird. Ich glaube aber, dass Gott, oder lass uns mich so sagen, spult die Kamera nochmal zurück an den Anfang. Gleiche Situation, Mann, heftige Situation, auf dem Arbeitsweg nach Hause, kommt an dieser Kneipe vorbei. Und in diesem Moment auf einmal, dieses Verlangen, obwohl in seiner Schwäche ist so stark, und der Satan drückt so drauf, dass er sich erinnert, ich war doch letztens in diesem Seminar gewesen. Da haben wir doch diese Bibeltexte gelesen. Da haben wir doch gelesen, Judas 24, 2. Petrus 2, Vers 9, 2. Korinther 10, Vers 4 und 5, 1. Korinther 10, Vers 13. Da haben doch alle diese Texte gelesen. Das ist immer ein Ausweg, Gedanken in Gefangenschaft zu bringen mit Gott. Der Mann geht auf seine Knie mitten auf der Straße, schließt die Augen und fängt an zu beten. Und ringt mit Gott im Gebet und sagt Gott, und er nimmt die Verheißungen Gottes, gibt sie an Gott quasi sozusagen zurück und er betet. Und er betet. Und vielleicht fängt er auch innerlich an zu singen. Und sagt Gott, du bist ein größerer Erlöser als meine Sünden. Helfe mir jetzt, dass ich aufstehe und nach Hause gehen kann und diesem Verlangen nicht nachgebe. Und er kommt an den Punkt, dass Gott ihn bekräftigt. Der Mann steht auf, er nahm sich in seinem Herzen vor wie Daniel, Kapitel 1, und sagt, hat eine Entscheidung getroffen und der Mann macht sich auf dem Nachhauseweg, kommt an diesem Blumenladen vorbei, kauft einen Strauß Blumen, er kommt an diesem Gesundkostgeschäft Manhu vorbei, denkt sich, oh, ich könnte für meine Kinder noch eine super Tüte mit gesunden Süßigkeiten mitnehmen und packt die Tüte voll. Geht nach Hause mit dem Strauß Blumen und der Tüte, kommt rechtzeitig zu Hause an und die Frau und die Kinder, die machen die Tür auf und freuen sich, dass Papa wieder zu Hause ist. Und der Mann erzählt, dass er eine schwierige Situation erlebt hat, aber erzählt seiner Familie, gibt am Abend Zeugnis darüber, wie Gott ihn in dieser Situation bekräftigt hat. Ich glaube, dass die Frage unnötig ist, wahrscheinlich zu stellen, welches der beiden Situationen das bessere Geschenk ist, oder? Gott vergibt uns immer, aber Gott hat ein besseres Geschenk für uns und möchte uns eine andere Erfahrung schenken. Am Tag des Gerichts wird der Kurs des Menschen, der die Unvollkommenheiten und Schwachheiten der Menschlichkeit behalten hat, nicht verteidigt. Für ihn wird es keinen Platz im Himmel geben. Er könnte die Vollkommenheit der Heiligen, die im Licht wandeln, nicht genießen. Derjenige, der nicht genügend Glauben hat, in Christus zu glauben, dass er ihn vom Sündigen bewahren kann, hat nicht den Glauben, der ihnen den Einlass in das Königreich Gottes gibt. Das ist auch ganz logisch. Klingt zwar vielleicht jetzt ein bisschen hart für uns, aber es ist ganz logisch, oder? Wenn ich nicht Glauben habe, dass Gott mich zum Überwinder machen kann, und die Offenbarung sagt mehrmals, wo Jesus sagt, wer überwindet, wird mir auf meinem Thron sitzen. Jesus hat gesagt, dass er der Beginner und der Vollender unseres Glaubens ist. Lasst uns zum Abschluss dieser ersten Stunde zusammenfassend, ich habe das nochmal hier zusammengetragen, meinen eigenen Worten. Das gehen wir gerade durch hier. Wir wollen nochmal festhalten, Vollkommenheit ist niemals absolut. Ja, also nicht dort, wo Gott ist. Weder jetzt noch nach der Wiederkunft Christi wird Vollkommenheit absolut sein. Vollkommenheit ist niemals die Gleichheit mit Christus. Vollkommenheit bedeutet kein Mangel an Schwäche oder Freiheit von Versuchungen, sind immer noch da. Die 144.000 sind versiegelt, sie werden weiterhin versucht. Vollkommenheit meint nicht die Freiheit von Krankheit oder Abstinenz, von mentalen oder körperlichen Fehlern. Niemand, der vollkommen ist, wird das fühlen oder wissen. Ja, habe ich euch gestern auch gesagt, wenn einer rumläuft und sagt, dass ich vollkommen bin, könnt ihr sicher sein, dass er nicht vollkommen ist. Kein Mensch wird das irgendwann bei sich irgendwo ablesen können. Die 144.000 werden niemals da stehen und sagen, ich bin vollkommen. Ganz im Gegenteil. Sie werden so abhängig sein von Gott, wie es noch nie eine Generation war. Sie werden so in Demut vor Gott stehen und wissen, wie abhängig sie sind von Gott, wie keine Generation zuvor. Vollkommenheit bedeutet nicht, dass jemand keinen Fehler mehr macht. Das heißt, ich kann immer noch einen Namen von einer Person vergessen, zum Beispiel. Das meint Vollkommenheit nicht. Aber Vollkommenheit meint eine so enge Beziehung zu Christus, dass jemand nicht mehr auf externe und interne, Rattenschwanz, sündige Reize reagiert. Vollkommenheit meint völlige Kooperation mit Christus. Vollkommenheit meint ständiges Sterben des eigenen Ichs und ein Absagen der eigenen unabhängigen, des eigenen unabhängigen Willen und Neigungen. Vollkommenheit ist eine absolute Ablehnung des Egos und Stolz. Eine Verbundenheit des menschlichen Willens mit Christi Willen, sodass der Heilige Geist in völliger und finaler Kontrolle ist. Vollkommenheit ist ein ununterbrochenes Ausüben von Glauben, welches die Seele reinhält von jeder Spur der Sünde und Untreue gegenüber Gott. Vollkommenheit fügt sich dem dynamischen, wachsenden Lebensstil der Person, die Christus widerspiegelt. Nun, meine Lieben, mein abschließender Gedanke zu dieser Stunde. Wenn wir in Offenbarung Kapitel 14, Vers 12 lesen, dass es dort heißt, dass sie die Menschen, die durch die Krise des Mahlzeichen des Tieres gehen, dass sie die Gebote Gottes halten und den Glauben Jesus haben. Was war das für ein Glaube, der Jesus hatte? Jesus hat einen Glauben gehabt, dass er lieber sterben wollte, wie einmal zu sündigen. Und das ist der Glauben, den Gott uns auch schenken will. Dass wir so in vollkommener Beziehung, so vollkommener Liebe zu unserem Heiland sind, dass wir lieber selber sterben wollten, den ersten Tod erleiden, anstatt dass wir Christus erneut kreuzigen. Lasst uns noch abschließend beten. Unser lieber Vater im Himmel, wir möchten dir danken, dass das Evangelium eine frohe Botschaft ist, dass egal in welchen Nöten wir stecken, egal wo wir schuldig geworden sind, Herr, an dir, an deinem heiligen Gesetz, dass du bereit bist, uns zu vergeben und uns in dieser Vergebung auch gleichzeitig zu bekräftigen, dass wir hinfort nicht mehr, Herr, der Sünde dienen müssen, sondern dass wir die Erfahrung haben dürfen, wie Jesus sie hatte, bestärkt zu werden. Herr, wir sehen aber auch, dass wirklich alles abhängig ist von unserem Glauben und dass wir es nötig haben, den guten Kampf des Glaubens zu kämpfen, auf Christus zu schauen und die tägliche Beziehung mit ihm vollkommen sein zu lassen, jeden Tag aufs Neue, damit wir bekräftigt sind und dass wir wie Josef sagen können, wie könnte ich gegen meinen Herrn und Gott sündigen? Dass wir, Herr, verstehen, was Sünde tut. Dass Sünde wirklich, dass die Folge der Sünde wirklich der Tod ist, der ewige Tod. Herr, danke, dass wir einen Ausweg haben in jeder Situation. Ich möchte dich bitten, wir haben diese Texte gelesen. Ich bitte dich, dass wir uns darum bemühen, dass wir sie uns gut einprägen mit Hilfe deines Heiligen Geistes. Dass wir uns daran erinnern, Herr, dass in welche Situation wir auch kommen, dass wir den Glauben nicht wegschmeißen, sondern dass wir Glauben halten. Und dass der Glaube Jesus, wie er ihn hatte, sich in uns entwickeln kann. Und so danken wir dir, Herr. Bitte sei du bei uns. Wir loben und preisen dich in Jesu Namen. Amen.